Heute werde ich diese Serie über Vaterschaft abschließen. Und es geht um die Pilgerreise. Vaterschaft, wenn ihr das noch im Sinne habt, für die, die die letzten einige Male dabei gewesen waren, ist das vollkommene Ausmaß, der Ausdruck an Vaterschaft vom himmlischen Vater. Und es schließt ein Vaterschaft und Mutterschaft, es schließt ein Freundschaft, Brüderschaft, Schwesterschaft, es schließt ein alle Beziehungen, denen es überhaupt gibt unter Menschen. Und diese Vaterschaft hat verschiedene Aspekte. Und wir haben die folgenden Aspekte bereits angeschaut. Wir sind Kinder unseres himmlischen Vaters, wir sind Diener. Dienerschaft ist ein sehr wichtiger Teil von Vaterschaft. Wir sind eine heilige Priesterschaft, das ist eingeschlossen in diesem Vaterschaft von Gott aus. Wir sind Ehemänner und Väter, wir sind Ehefrauen und Mütter. Und das Letzte, was wir heute anschauen, ist, wir sind Pilger. Es ist eine Pilgerschaft, der mit diesem Ausdruck der Vaterschaft verbunden ist. Und bevor wir jetzt dort hineintauchen, möchte ich gerne, dass wir diese Karte gemeinsam lesen bzw. proklamieren. Auf unserer Pilgerreise haben wir einen Feind, der uns ständig Widerstand leistet. Wir leben aber in einem Sieg, der schon gewonnen ist. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise ist ein großer Teil dieser Pilgerreise das Lernen, wie wir in diese Überwindung wandeln. Denn es ist eine Sache, der nicht so automatisch geht. Und das ist ein Teil von Gottes Plan. Denn Vaterschaft beinhaltet ja Verantwortung, es beinhaltet Überwindung, es beinhaltet Reife, es beinhaltet eine Bereitschaft zu verteidigen, es beinhaltet alle diese Dinge. Und daher, so wie der Herr auch im Alten Testament sagt, als er den Kindern Israels sagte, ich habe nicht alle Feinde auf einmal rausgejagt. Ich habe sogar nicht alle wilde Tiere aus dem Land herausgejagt. Sondern nach und nach lasse ich euch das Land einnehmen. Und ich lasse die Feinde da, dass ihr nicht vergesst, wie ihr zu kämpfen habt. Also dieser überwindende Prozess ist ein Teil dessen, was wir lernen, um in das volle Genuss dessen zu kommen, was der Herr für uns hat. Also lasst uns das lesen. Proklamation zur Überwindung von Satans Festungen. Hiermit mache ich mich eins mit dem Wort Gottes, indem ich Zeugnis ablege in Bezug auf all das, was das Blut Jesu für mich bewirkt. Durch das Blut Jesu bin ich erlöst, aus der Hand des Teufels befreit. Durch das Blut Jesu sind mir alle meine Sünden vergeben. Durch das Blut Jesu werde ich ständig von aller Sünde gereinigt. Durch das Blut Jesu bin ich gerechtfertigt, gerecht gemacht, so als ob ich nie gesündigt hätte. Durch das Blut Jesu bin ich geheiligt, heilig gemacht, und für Gott abgesondert. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, erlöst und gereinigt durch das Blut Jesu. Durch das Blut Jesu trete ich voller Zuversicht in die Gegenwart Gottes ein. Dank der Kraft des Blutes Jesu hat Satan keinen Zugang zu mir und kann daher keinerlei Macht über mich ausüben. Halleluja. Halleluja. Dieser Lehrbrief von Derek Prince, den ich euch gegeben habe, passt auch ganz gut zu unserem Thema heute. Der Titel ist Charakter, der Prüfung standhält. Und ich ermutige euch als Hausaufgabe, das auch zu lesen und zu beherzigen. Okay, lasst uns jetzt anfangen, wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, Johannes 14. Und ich lese ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wieder kommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir denn den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir sind auf einem Weg, das einen ganz bestimmten Ziel hat. Und das Ziel ist der Vater. Das Ziel ist sein Vaterschaft, sein Herz, seine Nähe, seine Person. Er ist unser Ziel. Und auf diesem Weg, dem Weg gehen wir mit Jesus. Denn Jesus ist der Weg. Der ist der einzige Weg zum Vater hin. Es gibt viele Wege, aber nur ein Weg führt zum Vater hin. Und das ist Jesus. Wir sind auf dem Weg. Und unser ganzes Leben werden wir auf dem Weg sein. Wir haben Jesus, den wir anschauen, und in ihm sehen wir den Vater. Wir erkennen ihn. Also die einzige Möglichkeit, die wir haben, den Vater zu sehen, um den Bahn zu definieren, auf den wir wandeln sollen, ist Jesus. Und wir tun gut, ihm anzuschauen und ihm nachzufolgen. Deswegen sagt er, nimm dein Kreuz auf dich Tag für Tag und folge mir nach. Das ist der Weg des Segens, der Weg des Erfolgs und der Weg der Sicherheit. Wir sind erlöst durch sein Blut. Wir sind erkauft durch sein Blut. Aber auf eine ganz interessante Art und Weise hat er uns nicht sofort mit nach Hause genommen. Auf eine ganz interessante Art und Weise hat er uns hier gelassen. Und er hat uns ein Leben gegeben, der manchmal gut ist, manchmal nicht so gut. Amen. Der hat uns Herausforderungen gegeben, die uns immer wieder herausfordern. Immer wieder haben wir immer was Neues zu überwinden. Es ist nie so, dass es immer glatt ist. Oder ist jemand hier, wo sein Leben so glatt ist, ist wie eine geölte Bahn? Nee. Also dann sind wir an der richtigen Stelle heute. Immer wieder ist irgendetwas zu überwinden. In Hebräer 11, ich lese 13 bis 16. Es spricht von verschiedenen Helden des Glaubens und ab 13 sagt es, diese sind alle gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie als Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich den himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Es ist ziemlich viel begraben in diese paar Sätze. Diese Helden des Glaubens, die haben einen Ausschau gehalten auf einen besseren Land. Die haben gewusst, wo ich jetzt bin, ist nur temporär. Es ist zeitlich begrenzt. Ich bin auf der Durchreise. Ich bin ein Gast. Ich bin ein Pilger. Das ist das Wort in dem Urtext. Ein Pilger ist einer, der auf der Durchreise ist, auf ein Ziel zu. Und so haben sie geschaut auf ein Land, der besser war, auf einen Vaterland. Ich fand es so gut, wie das übersetzt ist im Deutschen. Ein Vaterland, ein Heimatland, ein Land, wo der Vater ist. Das haben sie gesucht, sie haben es gesehen. Sie haben die Verheißungen gehabt, genauso wie wir es haben. Und sie haben darauf geschaut und sie haben gemeint, okay, was ich jetzt hier durchmachen muss, machen wir durch. Wir werden überwinden im Herrn. Ich halte fest an meinem Vertrauen im Herrn. Ich halte fest auf diesen Versprechen und ich gehe auf dem zu, nicht auf dieses zu. Es ist eine Einstellung, der anders ist. Und ich denke, wenn ihr es so seid wie ich, es ist immer wieder so, dass ich mich packen muss und mich sagen muss, weißt du, Herr, das ist nicht meine Zuhause. Meine Zuhause ist bei dir. Ich bin Fremdling, ich bin ein Gast hier auf dieser Erde. Und dann sagt es, dass Gott sich nicht geschämt hat, ihren Gott zu sein. Kann es dann wohl sein, dass Gott sich schämen muss, wenn wir nicht auf ihn blicken? Wenn wir einfach sagen, na, lass mich einfach in Ruhe. Ich will einfach normales Leben leben. Ich will einfach so sein hier. Alles passt, alles ist gut. Lass mich doch in Ruhe, Gott. Ich lebe mein Leben so vor mich hin. Muss sich Gott dann schämen? Ich meine, das ist eine ziemlich harte Frage. Und ich denke nicht, dass er uns verdammt. Aber wenn er eine Person findet, mit dieser Einstellung auf dem Herrn hin, auf Pilgerreise sein, auf die Durchreise sein, mit dieser Einstellung im Kopf, Herr, ich strecke mich aus nach dir, dann muss er sich nicht schämen. Dann steht er zu dir. Es sagt an einer anderen Stelle, wo Jesus sagt, wer mich verleugnet hier auf Erden, werde ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber nicht verleugnet hier und bezeugt hier, den werde ich bezeugen vor meinem Vater im Himmel. Es gibt also diese göttliche Eigenschaft, wo er in seine Beziehung zu seinen Kindern was besonders sucht. Er sucht diese Einstellung zu dir, Vater, will ich hin. Und durch die Situationen meines Lebens blicke ich auf dich, denn ich warte auf ein Land, auf ein Zuhause, den ich hier in deinem Wort sehe, aber noch nicht hier. Die haben diese ganzen Verheißungen nicht bekommen. Ihr ganzen Leben lang haben sie die Verheißungen nicht bekommen. Erst nachdem sie gestorben waren, haben sie es realisiert. Dann waren sie im Gegenwart des Herrn und dann war alles okay. Und wir werden sie im Himmel wieder sehen. Aber ihr ganzen Leben lang waren sie frustriert. Kannst du dir das vorstellen? Es gibt irgendwie einen immerwährenden Verlangen nach mehr. Und das kann eine Frust sein. Manchmal ärgern wir uns, warum geht es nicht so, wie es gehen soll? Warum ist es nicht so, wie du es immer sagst, Herr? Eine Verheißung, so wie der Glaube, ist eine Verheißung auf Zukünftiges. Hoffnung ist eine Hoffnung auf Zukünftiges. Hätten wir es jetzt bereits, wofür werden wir dann hoffen? Oder worauf werden wir dann hoffen müssen? Denn wir hätten es ja. Aber wir haben es nicht. Es ist eine Durchreise. Wie passt das zur Vaterschaft? Ich denke, es passt in der Hinsicht, dass unser Vater uns erzieht. Es ist ein Muss für unsere Erziehung, dass wir immer eine Erwartung haben, der weiter ist als das, was wir heute greifen. Das ist die Erziehung, die der Herr uns durchlaufen lässt, weil er uns auf irgendetwas vorbereitet. Es ist nicht eine Erziehung umsonst, sondern es ist eine Erziehung auf ein Ziel zu. Er muss uns so weit bringen, wie er uns bringen muss, um in alle Ewigkeit mit ihm auf rechte und gerechte Art und Weise regieren zu können. Das haben wir als Versprechen durch die ganze Bibel, wo Jesus sagt, ihr werdet geprüft werden, was ihr hier auf Erden tut. Ihr werdet vor dem Richterstuhl Christi stehen und eure Werke werden geprüft, ob sie Streu oder Stroh oder Heu oder Holz sind oder Edelsteine, Silber und Gold. Es wird durch das Feuer geprüft. Und was auf der anderen Seite wieder rauskommt und verzehrt, sind Schätze im Himmel. Und mit diesen Schätzen wirst du was anfangen müssen. Jeder von uns sammelt Schätze. Aber ich sage dir, die Schätze, die wir sammeln, sind in erster Linie meines Erachtens, so wie ich Gottes Wort verstehe, sind die Zeiten, wo wir uns demütigen, wo wir uns brechen lassen, wo wir hinknien vor ihm und sagen, dein Wille, nicht mein Wille. Demütigt euch unter den mächtigen Hand Gottes, dass er euch erhöht zur rechten Zeit. Wo immer es heißt, Gott richtet dich auf, Gott hebt dich auf, dann ist immer ein Vorwand in diesen Demutschritt. Das gehört immer dazu. Und das ist das, was für uns am härtesten ist, am schwierigsten ist, dass wir sagen, okay, ich habe nicht recht. Oder auch wenn ich recht habe, habe ich nicht unbedingt recht, Herr, denn du weißt immer noch besser als ich. Es ist ein Anerkennen seiner Souveränität. Es ist ein Anerkennen seiner Vaterschaft, seiner Weisheit, seiner Allmacht, seiner Allwissenheit. Es ist einfach ein Anerkennen unserer Bedürftigkeit ihm gegenüber. Wir brauchen ihn. Wir sind nicht unabhängig von Gott und können nicht unabhängig von ihm handeln. Können schon, zu einem gewissen Grad. Aber ob wir damit Erfolg haben, ist eine andere Frage. Denn er hat was anderes vor mit uns. Er ist ein Vater. Versteh ihn doch als Vater, der dich so liebt, dass er dir Situationen gibt, durch den du wächst. Er feilt an dir. All die Ecken feilt er, bis du dieses Juwel bist, die er wirklich haben will, dass er dich so einsetzt in seinem Himmelreich, so wie er es möchte und so wie er es geplant hat. Diese Pilgerreise hat eigentlich wunderbare Eigenschaften. Ich möchte Psalm 84 mal aufschlagen. Fünf bis sieben. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durch dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es im Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Auf Englisch heißt es, blessed are those whose hearts are set on pilgrimage. Gesegnet sind die, deren Herzen gesetzt ist auf diesen Pilgerreise. Mein Herz ist danach, ihm nachzufolgen. Zu ihm hin zu gehen, mit Jesus auf dem Weg bleiben, auf dem Weg gehen. Das ist mein Herzensverlangen. Und es sagt hier wohl denen, es geht dir gut, es wird dir wohl ergehen. Gesegnet sind die, die so eine Einstellung haben. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Das gibt uns vielleicht einen ziemlich guten Blick, in dem, wie man auf dem Weg bleibt. Das Verlangen nach Gott, das Verlangen nach seinem Wort, das Verlangen nach seiner Nähe, das sind die Dinge, die uns auf dem Weg halten. Wir haben so viele Ablenkungen, so viele Ablenkungen. Aber die Zeit, die wir mit ihm verbringen, unser Lobpreis, unser Dank, die Zeiten sind, das ist das, was unseren Geist ruhig genug macht, um ihm zu hören. Vor einiger Zeit ist mir irgendetwas ganz, ganz klar geworden. Wir sind geschaffen von Gott, um nachzuklingen, wenn er uns anspricht. So wie eine Gitarre nachklingt, wenn du die Saite zupfst. So sind wir gebaut, um nachzuklingen, wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir Gottes Stimme hören, wenn wir seine Nähe spüren. Und dieser Nachklang ist das Wohlergehen, das ist das Gesunde, das ist das Aufbauende, das ist dieses lebendige Wasser, die auch in uns aufsprudelt, bis in die Ewigkeit hinein. Aber es muss gesucht werden, es muss unser Verlangen sein. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es im Segen. Das heißt, wenn die, die den Herrn so nachfolgen, die, die es zulassen, dass er an ihnen arbeitet, sie wandeln einfach durch ihr Leben. Und egal wie das Leben aussehen mag, in unserer Situation hat Gott uns Wunderbares geschenkt. Wir leben in einem freies Land, in ein gesegnetes Land, in eine gesegnete Situation. Wir haben zu essen, wir haben uns was anzuziehen und normalerweise haben wir auch Häuser und Dächer über den Kopf. Ob wir so wandeln oder ob wir in eine Wüste wandeln, ist dieses Versprechen gleich. Wenn wir durch eine Dürretal gehen, denn auch in guten Zeiten kannst du eine Dürrezeit haben, oder nicht? Wenn du aber durch eine Dürretal gehst, wird es dir zum Quellgrund. Wenn ich das höre, dann muss ich noch einmal schauen. Wie ist das überhaupt möglich? Wohl den Menschen, der dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Ich halte Gott für meine Stärke. Gott, du bist meine Stärke. Fühlst du dich so, wenn du in einem Dürretal bist? Auf keinen Fall. Du bist total schwach, ausgelaugt. Was weiß ich, du bist in einer Situation, du hast keine Kontrolle, du weißt nicht, was los ist. Du fragst dich, Herr, wo bist du denn überhaupt? Warum ist es so trocken? Aber du hältst ihm für deine Stärke. Wie machst du das überhaupt? Wie machst du das überhaupt? Wie ist es möglich, wenn alles um dich herum absolut trocken ist, wie machst du das überhaupt, dass du ihm für deine Stärke hältst? Du sagst es. Du sagst es. In Angesicht einer unmöglichen Situation, genauso wie wir diese Karte proklamiert haben. Du sagst es. Du fühlst es nicht, aber du sagst es. Warum? Weil es ein Versprechen ist. Und was ist, wenn es heute nicht besser wird? Hörst du auf damit? Haben die damit aufgehört? Die haben zu Lebenszeiten diese Versprechen nicht erhalten. Und die sind die Glaubenshelden. Sollen wir weniger Glaubenshelden sein? Wir, die wir den Heiligen Geist in uns wohnen haben? Haben wir überhaupt eine Entschuldigung, dass wir in Dürrezeiten nicht auf Gott vertrauen? Es gibt keinen logischen Grund, warum wir nicht Gott vertrauen. Wir haben seinen Geist in uns. Wir verstehen ihn als Vater. Wenn wir ihn als Vater verstehen, dann können wir in schweren Zeiten ihm vertrauen. weil wir wissen, dass wir auf einem Weg sind. Seht ihr, wie das alles zusammenhängt? Wir verstehen, mein Vater, der arbeitet an mich, der bringt mich durch schwierige Zeiten im Augenblick. Ich verstehe das gar nicht, ich fühle ihn nicht. Es ist, als ob ich in die Wüste bin, da läuft nichts. Sein Segen ist so weit von mir entfernt, ich kann ihn nicht, überhaupt nicht sehen. Ist er überhaupt noch da? Was bleibt aber? Okay, du bist mein Vater. Du bist dabei, mich irgendetwas beizubringen, was dir wichtig ist. Ich vertraue dir und ich sage, Vater im Himmel, du bist meine Stärke und mein Schild. Du bist mein Fels in der Brandung. Und ich stehe, weil du es machst, dass ich stehe. Ich werde nicht fallen, weil dein Wort sagt, dass ich nicht fallen werde. Das ist Glaube. Das ist der Einsatz des Glaubens. Und dann wird diese Trockenheit zu Quellgrund. Interessant ist, es wird für denen Quellgrund werden, aber auch nachher wird der Frühregen dieses Land oder Situation weiterhin segnen und bewässern. Du gehst durch eine Wüste und hinter dir grünes Land, fruchtbares Boden. Es ist erstaunlich, wir verstehen nicht, was passiert, aber Gott weiß es. Er weiß, jetzt muss ich eine meiner Kinder durch diese Wüste schicken, auf dass das Land blüht. Kannst du das annehmen? Darf er dich so benutzen? Lässt du das zu, dass er dich so benutzt, dass hinter dir Segen kommt? Es wird zu dir Quellgrund und es wird zu einem gesegneten Land. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Von einer Kraft zum anderen. Sind wir nicht gerade in einer Wüste hier? Aber dann sagt er, sie gehen von einer Kraft zu dem anderen. Halleluja! Also ich bin schon ermutigt. Und ich habe nur ein paar Verse aus einem Psalm gelesen. Wenn ich das zu meiner Proklamation mache in schwierigen Zeiten, dann habe ich eine Erwartung auf das Gute. Ich habe eine Erwartung auf Quellgrund, frisches Wasser, fruchtbare Boden, Situationen. Wenn ich eine Speerspitze sein muss für den Herrn, okay Herr, dann kann ich mit einer ganz anderen Einstellung vorangehen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Näher zu Gott. Halleluja. Von einer Kraft zum anderen. Ein Segen. From glory to glory, heißt es auf Englisch. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Kraft zu Kraft. Schritt für Schritt. Vorwärts und nach oben. Es ist nie so, egal wie du dich fühlst, dass Gott dich in eine runterwertige Bahn lenkt, sondern es kann sein, dass er dich gegen eine Wand stößt, aber nur auf dass du das überkletterst und überwindest. Und er gibt dir in den Zeiten immer die Werkzeuge dazu. Er lässt dich nie im Stich. Wenn es unmöglich erscheint, dann sollen wir einfach fragen, okay Herr, was sind die Waffen? Was sind die Werkzeuge? Was hast du mir jetzt gegeben, dass ich das einsetze? Denn ich kann nichts mehr. Ich habe alle meine Möglichkeiten erschöpft und ich stehe da wie im Ochs vor dem Berg, kenne mich nicht mehr aus. Und dann schenkt er dir auch die Weisheit und zeigt dir, was er erwartet. Und normalerweise, nur als kleiner Tipp, kleiner Geheimtipp von mir, normalerweise ist es immer ein Schritt der Demut. Auf jeden Fall ist das meine Erfahrung. Unsere Stärke ist in ihm und in nichts anders. Lass uns mal in Psalm 62 aufschlagen. Das hat so viel für mich bedeutet in letzter Zeit. Es ist eine ziemlich schwierige Lage. Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt alle ihn morden, als wäre er eine hängende Wand, eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihm stürzen, haben Gefallen an Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Also der Arme, ist das David, der das geschrieben hat? Ja, ein Psalm Davids. Der war umringen von Feinden, die haben schön mit dem Mund gesprochen, aber er wusste, im Herzen wollten sie ihm nur einstechen mit dem Messer. Es war eine schlimme Situation. Und dann sagt er in Vers 6, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels, meine Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Ich stehe oder falle mit Gott, nicht mit Menschen. Und ich weiß, dass er mich erwählt hat, er hat mich erlöst, er hat mich erkauft, er hat einen Plan für mich. Ich bin auf einem Weg mit Jesus, er ist mein Vater und er erzieht mich, er baut mich auf, er bereitet mich vor. Er ist mein Fels und ich werde nicht fallen, weil er es macht, dass ich nicht falle. Und das ist für mich so ermutigend, dass er es macht, dass ich nicht falle. Ich kann nicht fallen. Ich kann nicht fallen weiter als seine Hand. Seine Hand ist immer da. Und er hält mich, er fängt mich auf, er stellt mich wieder auf die Füße, denn ich bin gegründet auf den Fels von Jesus. Auf das, was er für mich getan hat. Eine ewige, unveränderliche, allumfassende Erlösung, der in alle Ewigkeit gilt. Preis dem Herrn. Halleluja. Wie Paulus sagt, alles, was ich erlangt habe in dieser Welt, halte ich für nichts. Alles, was ich überhaupt verdient habe, meine ganze Schulung, alles ist für mich einfach umsonst. Wenn ich danach schaue, was Gott für mich hat und was Gott für mich ist, ist alles, was diese Welt mich anbieten kann, wie Dreck, sagt er, wie Mist auf einem Misthaufen. So bewerte ich das, so ist das zu bewerten, im Gegensatz zur Herrlichkeit, die wir mit dem Vater im Himmel haben. Im Gegensatz zu dem, was er für uns vorhat, kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, es ist ihm keinem im Sinne gekommen, was für wunderbare Sachen Gott für seinen Kindern hat. Wir können uns gar nicht vorstellen, was für gute Sachen er für uns hat. Wenn wir das verstehen, wenn wir das nur verstehen könnten und begreifen könnten, es ist ein Glaubensakt, genauso wie viele andere Sachen. Ich weiß, dass es so ist, weil er es gesagt hat. Nicht, weil ich das unbedingt heute fühle oder sehe, denn in die Wüste siehst du es nicht. Aber ich weiß, dass er Gutes für mich hat. Ich weiß, dass er mein Vater ist, dass er mich liebt, dass er gute Pläne hat für mich, dass er alle meine Tage gewusst hat, bevor eine davon gewesen ist. Ich weiß das. Oder? Weißt du es? Weißt du es? Hast du dich entschieden, es zu wissen? Denn nur so setzt du deinen Glauben ein. Du kannst sagen, oh, ich hoffe, vielleicht irgendwann mal werde ich das sehen. Oder du kannst sagen, nein, ich weiß es. Denn Hoffnung ist die Gewissheit dessen, was man nicht sieht. Ich weiß es, weil er es sagt. Und Herr, ich vertraue dir, es ist so. Und so kann ich durch diese Situation gehen. Und so kann ich auch sagen, dass es diese Erde hat, dass es alles Mist im Gegensatz zu dem. Was ich jetzt tue, was ich heute tue, ich lasse alles hinter mir, so wie Paulus das sagt in Philippa, ich lasse alles hinter mir und ich strecke mich aus nach dem großen Preis, den großen Gewinn, die er für mich hat, wenn ich meinen Rennen gelaufen bin. Ich komme an, renne so, als dass du gewinnst. Das Rennen, um zu gewinnen, kostet mehr als nur einen so nebenbei latschen. Rennen zu gewinnen kostet mehr. Es ist auch eine gewisse Opfer mit diesem verbunden. Und es ist bewusst so. Das Opfer ist bewusst. Jesus hat gesagt, wer seine Hand auf den Pflug stellt und zurückschaut, ist meiner nicht würdig. Er hat gesagt, täglich nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Er sagt, wenn du nicht bereit bist, zu Hause dein Haus zu verlassen und alles hinter dir zu lassen, deine schöne, kuschelige Familie und alles, was da ist, wenn du nicht bereit bist, das alles zu verlassen um meinetwillen, bist du meiner nicht würdig. Er sagt bestimmt nicht, du sollst deine Familie verlassen. Aber er sagt, bist du bereit? Wärst du bereit? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen, um mir nachzufolgen? Es ist ein sehr großen Preis. Es ist ein sehr großen Gewinn. Es ist eine Krone im Himmel, der für alle Ewigkeit gilt. Er will dir vielleicht 10 Städte geben zu verwalten. Er will dir vielleicht 10 Universum geben zu verwalten. Was weiß ich, was da geschehen wird in der Ewigkeit. Aber eins steht fest. Er bereitet dich vor für irgendetwas. Lässt du das zu oder kämpfst du dagegen? Wenn du es zulässt, dann gehört ein Opfer dazu. Aber die Früchte sind unermesslich. Johannes 15, 6, du hast mich nicht erwählt, sondern ich habe dich erwählt, dass du Frucht trägst und dass deine Frucht bleibt. Er bringt Frucht aus deinem Leben hervor, die in aller Ewigkeit bleiben. Lässt du es zu oder kämpfst du dagegen? Verstehst du ihn als dein Vater, der dich liebt, der dich erzieht, der dich vorbereitet, oder kämpfst du dagegen? Es ist immer eine Entscheidung. Halleluja. Ich denke, das reicht. Habt ihr es kapiert? Ist es ein bisschen eingedrungen? Könnt ihr ihn jetzt als dein Vater sehen? Kannst du ihm jetzt vertrauen, wenn du durch schwierige Zeiten gehst? Kannst du sehen, dass er nur dein Gutes im Sinne hat? Sehe das in Bezug auf alles in deinem Leben, in Bezug auf deine Arbeit, in Bezug auf deine Freundschaften, in Bezug auf deine Ehe, in Bezug auf deine Lebensumstände, was ich gerne Gottes Infrastruktur nenne für dich. Gott hat jedem Menschen eine Infrastruktur gegeben, hat dich dorthin gestellt, wo du bist. Gehört alles zu dem, was er benutzt, um dich vorzubereiten auf die Ewigkeit. Lässt du es zu? Kannst du dich freuen darin, weil du weißt, dass er dich liebt? Weil du weißt, dass sein Vaterschaft sein Beweggrund ist? Nicht irgendwie, er möchte nicht böse sein, sondern liebevoll, aufbauend. Er hat gute Pläne. Und alles, was wir machen müssen, ist unserer Widersache zu widerstehen, Gottes Plan zu bejahen, der Teufel seinen Plan zu verneinen, sagen, nein, so nicht, Gottes Weg, Gottes Plan, in Jesu Namen. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, Herr, für Vaterschaft. Ich danke dir, dass du ein so guter Vater bist, dass deine Pläne so gut sind für uns. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir es zulassen, dass du unser Vater bist. Ob die Situationen schön sind oder nicht, Vater, ob wir durch Dürrezeiten gehen oder ob wir durch den Totental gehen, Vater, da bist du immer noch bei uns. Und du wirkst an uns und in uns und durch uns, Vater, um unserem Umfeld zum Segen zu machen. Herr, wir wollen es zulassen. Vergib uns, Vater, wo wir bockig sind und wo wir missverstehen, Vater, was du tust. Vater, hilf uns und kläre uns auf. Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit und du zeigst uns, wo es lang geht und was ist. Hilf uns zu verstehen, damit wir mit dir arbeiten, Herr, und nicht gegen dich. Und Vater, hilf uns, dass wir unserer Widersache, dem Teufel, widerstehen können. Herr, dass wir lernen, unsere geistlichen Waffen einzusetzen, auf die Art und Weise, wie du es gemeint hast. Ich danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen.
Mich zum frischen Wasser hin.